Ich lese jetzt aus Galater 3, die Verse 1 bis 14. Galater 3, 1 bis 14. Ich ändere nur ein einziges Wort ab. Warum wollt ihr Christen in Lübeck das denn nicht endlich begreifen? Wer könnte euch bloß so durcheinander bringen? Habe ich euch das Sterben Jesu Christi am Kreuz nicht so geschildert, als hättet ihr das alles mit eigenen Augen gesehen? Beantwortet mir nur diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderung des Gesetzes erfüllt habt? Oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Ihr habt doch so Großes mit Gott erfahren, so dass wirklich alles vergeblich gewesen sein? Das kann ich einfach nicht glauben. Ich frage euch darum noch einmal, warum schenkt Gott euch seinen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen? Weil ihr das Gesetz erfüllt oder weil ihr von Christus gehört habt, an ihn glaubt? Erinnert euch noch einmal daran, was vom Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Das bedeutet doch, die wirklichen Nachkommen Abrahams sind alle, die glauben. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündigte schon Abraham die gute Botschaft: Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Die Heilige Schrift sagt ganz klar: Jeden soll der Fluch treffen, der nicht in alle Punkten Gottes Gesetz erfüllt. Dass aber niemand durch das Gesetz Anerkennung bei Gott finden kann, ist ebenfalls klar. Denn schon der Prophet Habakuk sagt: Nur wer Gott vertraut, wird leben. Das Gesetz aber fragt nicht nach dem Glauben. Hier gilt: Nur wer seine Forderung erfüllt, wird leben. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen, wie es vorausgesagt war. Wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Und der Segen, den Gott Abraham zugesagt hat, sollte durch den Tod Jesu am Kreuz allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus werden wir alle den Geist Gottes empfangen, wie Gott es versprochen hat. Nun, diesen Text hier hat's in sich. Da sind alleine 5 verschiedene Zitate aus dem Alten Testament. Paulus versucht, verschiedene Dinge zu belegen. Ich habe für mich einfach 3 Punkte daraus genommen, die ich heute mit uns mitteilen möchte. Aber um das ein bisschen besser klar zu machen, möchte ich Folgendes einfach als Beispiel am Anfang geben. Kennt ihr dasselbe noch oder habt ihr es mal erlebt mit euren eigenen Kindern? Die Haare waschen. Man hat die Haare gewaschen und da geht es dabei, diese Shampoo aus den Haaren wegzukriegen. Und man sagt das Kind: Lehn dich zurück. Und ich werde dieses Shampoo aus den Haaren wegwaschen. Und was tut das Kind? Geht sofort nach vorne und fängt an, die Augen zu reiben. Ja? Denn das erfordert Vertrauen. Und das ist schwierig, sogar für Kinder und den eigenen Eltern zu vertrauen. Man möchte es lieber selbst machen. Und meine lieben Menschen hier, das ist das Problem. Wir wollen es lieber selbst machen. Wir wollen Gott nicht vertrauen. Wir wollen nicht zulassen, dass etwas an uns geschieht. Denn wir sind Macher, wir sind Tuer. Und das ist ein kleines bisschen, was wir haben hier. Vertrauen wir Gottes Zusagen oder machen wir es selbst? Und dieser Konflikt zwischen diesen zwei verschiedenen Routen ist das, was Paulus hier uns sagt. Vertraust du auf Gottes Gnade oder versuchst du selbst durch Einhaltung der Gesetzgebung das richtig zu machen? Und das ist die Frage, die wir haben. Versuche ich ein guter Christ zu sein, um Gott irgendwie zu beeindrucken? Halte ich die 10 Gebote, um zu sagen, jo, ich bin gut? Oder sagen wir, Herr, ich weiß, Jesus hat den Preis für mich bezahlt. Und Paulus zeigt hier uns 3 verschiedene Möglichkeiten, diese 2 verschiedene Wege zu begehen. Und deshalb die erste Frage hier, was und wie bist du zum Heiligen Geist gekommen? Wie wurdest du beschenkt mit dem Heiligen Geist? Indem du gewisse Rituale befolgt bist oder indem du das Heil Jesus in dein Leben aufgenommen hast? Das Gesetz ist nicht in der Lage, uns das Heil zu bringen. Das Gesetz ist nicht in der Lage, das Herz eines Menschen dauerhaft zu verändern. Aber das Gesetz ist schon da, um uns immer wieder zu zeigen, wie erlösungsbedürftig wir sind. Ich möchte ein Beispiel machen. Ich bin beim Zahnarzt und der Zahnarzt hat diesen netten kleinen Spiegel. Ja, in diesen netten kleinen Spiegel kann er wunderbar da reinschauen und sehen, was da alles ist. Und er kann besonders diese wunderbare Lücken da entdecken und dieses schwarze Zeug und alles, was böse ist, kann er da wunderbar endlich sehen. Dieser kleine Spiegel erlaubt es dem Zahnarzt, etwas zu entdecken. Aber mit diesem Spiegel gibt es absolut keine Lösung. Stimmt, oder? Dafür braucht man diese anderen Instrumente. Da wollen wir nicht hin. Okay? Aber diesen Spiegel zeigt etwas auf, was schon vorher da war. Liebe Leute, Paulus sagte, das Gesetz ist wie ein Spiegel, der uns zeigt, wie schlimm wir sind. Aber das Gesetz wird uns nicht erlösen können. Das Gesetz lässt uns krank und wir bleiben krank, trotz Erkenntnis. Glaube führt allerdings zu Heil und Heilung. Das ist der Unterschied zwischen diesen 2 Wegen. Das Gesetz zeigt uns etwas, wie erlösungsbedürftig wir sind, aber gibt uns keinen Weg, um erlöst zu werden. Aber der Glaube an Jesus Christus zeigt uns einen Weg aus diesem Dilemma heraus. Der zweite Punkt, was Paulus hier uns zeigen möchte, ist diese Anstrengung der Menschen gegenüber den Geist bewirken zu lassen. Vers 3 sagt, Entschuldigung, wie könnt ihr noch so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Was ist das Ziel? Was ist das Ziel von unser christliches Dasein? Unsere Erlösung natürlich. Und nun ist es nicht nur etwas, was eines Tages wie ein Versicherungsschein eingelöst werden kann. Manche Leute sagen, Mensch, unsere Erlösung bei Jesus ist wie die Eintrittskarte im Himmel. Ja, an meinen Kühlschrank kleben Eintrittskarten von Konzert, wo meine Stieftochter hingehen will. Das ist schon seit 6 Monaten im Kühlschrank gesehen, noch 2 Monate zu warten. Ja, und da, die nützt nichts. Die haben jetzt absolut keine einzige Nutzung. Die nehmen nur Platz weg. Und dann an einem Tag wird sie reinkommen, dann wird sie eine ganz tolle Zeit haben. Und manche Leute stellen ihr Christsein so vor. Jesus hat absolut null Auswirkungen auf mein Leben hier, aber eines Tages darf ich oben im Himmel sein. Toll. Habt ihr gemerkt, wie wenig toll ich gesagt habe? Gut. So ist es nicht. Wenn wir an Jesus Christus glauben heute, verwandelt das, transformiert heute schon unser Leben und es wiederherstellt uns aus diesem Status, aus diesem Zustand des Verlorensein, Kaputtsein, dieses Getrenntsein von Gott. Und es gibt natürlich zwei verschiedene Wege, um das jetzt hier zu tun. Wir können natürlich menschlich versuchen, etwas zu leisten, oder wir können erlauben, dass durch den Heiligen Geist eine Veränderung stattfindet. Nun, wenn ich ganz ehrlich bin, ich werde mich selbst auf Dauer kaum ändern können. Deshalb starb Jesus für mich, um den Preis zu zahlen. Nicht nur hat er den Sieg über den Tod, sondern hat auch durch seinen Geist heute mir Kraft gegeben, sodass ich mich hingeben kann, damit er mich immer mehr und mehr Christus ähnlicher machen kann. Nun, ich möchte ein Beispiel geben. Wir kennen alle ein Ruderboot und wir kennen alle ein Segelboot, nicht wahr? Wo ist der Hauptunterschied zwischen einem Ruderboot und einem Segelboot? Okay, sehr, sehr gut. Und wer möchte lieber von einem Ruderboot von hier bis nach Dänemark? Und wer möchte mit einem Segelboot von hier nach Dänemark? Jawohl. Also das Problem ist, wir sind so häufig dabei, unser kleines Boot des Lebens wie ein Ruderboot zu betrachten. Ich schaff das irgendwie. Anstelle zu sagen, Herr, dein Geist darf wehen. Und mein Segel des Lebens gebe ich gerne nach oben und lass mich dahin bringen, wo du mich haben willst. Anstelle von diesem Ich. Wir sind so dabei gefangen manchmal mit dieser Gedanke, ich muss es schaffen, ich muss es tun, ich. Nun ist es unser Job natürlich, uns Segel zu hoisten. Das müssen wir schon tun. Aber der Wind ist unerschöpflich. Ist das nicht schön? Der Geist Gottes weht und weht und weht. Nun, an manchen Tagen genau ist es so, dass es ein bisschen weniger weht, und an anderen Tagen weht es heftig, aber der Wind ist dann da. Und wir dürfen diesen Wind des Geistes erleben und nicht ständig jetzt hier diese Kraftquelle, unser eigene, versuchen, was zu ermöglichen, zu schaffen. Und das ist ein bisschen das Problem. Versuche ich selbst zu machen oder vertraue ich wieder auf Gott? Und wir sind ständig mit unserem Ruderboot unterwegs. Und das Dritte, was Paulus hier sagt, ist, okay, liebe Leute, ich habe euch gezeigt, erst einmal geht es darum hier Gesetz oder Glaube, zweitens geht es darum aus euch selbst oder aus dem Heiligen Geist und drittens, oh, ihr sagt, Abraham, der Vorfahre des Glaubens. Entschuldigung, die haben nicht gesagt Vorfahren des Glaubens, sie haben gesagt Vorfahre des Beschneidungs. Das, wo die Juden Wert darauf gelegt haben. Denn man konnte nicht Jude werden, indem man glaubt. Man dürfte erst Jude werden, indem man hineingeboren wurde. Man konnte dazugehören am Rande, wie Zweiklassenjuden, weil man alles über sich ergehen lässt. Aber man war trotzdem keine richtige Jude, weil man nicht geboren wurde in diesen Volk hinein. Und die haben gesagt, alles ist darauf bezogen, um richtig ein Jude zu sein, musst du so leben, wie die Juden leben. Und die Menschen dort in Galatien gingen so weit zu sagen, möchtest du guter Christ sein, musst du ein guter Jude erstmal sein. Für uns sowas von fremd. Aber bitte nicht vergessen, damals war das so. Die Welt betrachtet die Christen als eine jüdische Sekte. Denn alle 12 Jünger, Juden, Jesus, Juden, erste Christen, Juden, alle waren erstmal Juden. Und das war sogar bei Paulus und Timotheus die Frage, muss er erstmal beschneiden, damit er überhaupt zu der Gemeinde kommen kann? Muss er erstmal sich dazu bekennen, zu dem jüdischen Glauben, um Christ zu sein? Für uns ist das schon längst klar, aber damals war es gar nicht klar. Die Verse 6 bis 9 noch einmal. Erinnert euch einmal daran, was vom Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott, und so fand er bei ihm Anerkennung. Bevor es Beschneidung gab, bevor er seinen Sohn opferte, bevor er überhaupt was getan hat, hat er zuerst geglaubt. Das ist das, was Gott von uns möchte. Diese feste Überzeugung, dass etwas, was wir noch nicht sehen, wahr und Realität ist. Nun, Gott möchte gerne, dass wir glauben, aber Gott möchte auch gerne, dass aus diesem Glaube Gehorsam da ist. Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Ein Pastor in den Vereinigten Staaten hat zusammen mit seiner Frau ein Kind aus Pflegekind erstmal angenommen und dann adoptiert. Dieses Kind, 12 Jahre alt, war das Kind vom heroinsüchtigen Eltern gewesen. Die Eltern starb an einer Overdose, an einer Überdosis. Und das Kind war plötzlich ohne Eltern da und dieser Pastoren-Ehepaar sagte, wir nehmen dieses Kind an. Und am Anfang war es für dieses Kind Roger enorm schwierig, sich in dieser Familie sich einzuleben. Die Eltern haben jeden Tag mehrfach am Tag sagen müssen, nein, nein, du brauchst nicht zu schreien, du musst nicht kämpfen, du musst nicht andere Menschen wehtun, um endlich das zu kriegen, was du willst. Nein, nein, Roger, wir erwarten, dass du Respekt deiner Familie gegenüber zeigst und, und. Und es hat echt Jahre gedauert, bis dieser Roger sich in dieser Familie mehr oder weniger zurechtkam. Nun, die Frage ist, wann wurde Roger Teil dieser Familie? In dem Moment, wo er endlich alle Regeln beherrschte? Oder in dem Moment, wo das Elternpaar gesagt hat, diesen Kind nehmen wir an? So, natürlich. Wann wurden wir Kinder Gottes? In dem Moment, wo wir alle Regeln endlich befolgt haben, die Gott aufgestellt hat? Natürlich nicht. In dem Moment, wo Gott uns angenommen hat. Und genauso auch bei uns ist es so, wenn Menschen sich bekehren, die kommen in der Familie hinein, die werden angenommen und es dauert ganz schön lange, bis sie sich angepasst haben. Denn sie sind was anderes gewohnt. Die sind es gewöhnt, denn Leute mit Ellbogen ihren Weg hindurchzudrücken. Sie sind es irgendwie, normal ist es denn, anderen zu verleumden oder zu lügen oder irgendwas zu tun. Und es dauert, bis man merkt, hier herrschen ein ganz anderer Geist, wie auch ganz andere Regeln. Aber dieses Kind wurde trotzdem Teil der Familie aus Beschluss seines Vaters. Und das ist auch für uns wichtig. Menschen werden nicht Christen, weil sie sich christlich benehmen, sondern weil sie Ja zu Jesus gesagt haben, weil dieses Angebot Gottes angenommen wurde. Und das ist das, was wir ein bisschen hier bedenken müssen. Wir fordern von Menschen, dass sie sich verändern und merken gar nicht, wie manchmal schwierig es für denen, sich anzupassen, weil sie so viele Jahre was ganz, ganz anders erlebt haben. Ich lese noch einmal ab Vers 10. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er es das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Dass aber niemand durch das Gesetz Anerkennung bei Gott finden kann, ist ebenfalls klar. Nur wer Gott vertraut, wird leben. Das Gesetz erfordert mehr, als wir überhaupt tun können. Und es gibt sogar einen Fluch, wenn wir versuchen, das Gesetz zu erfüllen. Denn das Gesetz in sich selbst gibt uns nur die Fähigkeit, ungehorsam zu sein. Ich mache das einfach an einem Beispiel praktisch. Es gab ein Hotel in Texas und in diesem Hotel, es war direkt an der Wasserfront und da war natürlich man hat den beim Angeln hat man die Rute genommen, hat dann ganz lange das rausgeworfen, da alleine und hat man dann versucht, die Fische zu fangen. Kennt ihr, ja? Direkt am Wasserfront. Und dann gab es immer wieder, diese Leute hatten eine brillante Idee, warum draußen unten zu Strand gehen, wenn der Strand sowieso nur ein paar Meter entfernt ist. Ich mache das von meinem Balkon aus. Ich kann direkt dann dort auch dann die Leine und so weiter. Nun, das klappt in der erste und zweite und dritte Etage, aber das Problem ist, die vierte und fünfte und sechste Etagen, die waren so hoch, dass die Leine nicht mehr reichte. Was passierte? Das sind die schweren Bleigewichte daran. Die Leine ging raus, ging nicht zu Wasser, knallte wieder runter. Unten war so ein Restaurant und da waren große Scheiben und die Scheiben gingen ständig kaputt. $600 jedes Mal. Was machte man denn da? Über Jahre hinweg gab es immer wieder das gleiche Problem. Da hat man eine einzige Sache verändert. Panzerglas. Vielleicht, da ist das Praktiker-Techniker. Sehr gut, Markus, muss ich sagen. Ja, wäre vielleicht auch denkbar gewesen. Die haben Folgendes getan. An jeder einzelnen Balkon stand ein Schild, Fischen verboten. Das haben sie abgenommen. Und damit kamen die Leute nicht auf die dumme Idee, das zu tun. Weil es verboten war, kamen sie erst überhaupt die Idee, das denn zu tun. Und das reizt es so sehr, dass sie es tun wollten. Sobald die Schilder weg waren, kein Mensch mehr kam auf diese dumme Idee. Ich mache ein anderes Beispiel. Ich habe gerade mit meiner Frau vorgestern gesprochen und sie sagte, Mensch Jason, ich fühle mich so schlecht. Ja, okay, was ist los jetzt? Sie sagt, ja, meine stille Zeit mit Gott. Ja, ich morgens früh schaffe ich es einfach nicht. Ich möchte gerne mit Gott 20 Minuten Zeit mit ihm verbringen und ich schaffe es einfach nicht. Ich sage, okay, wo ist das Problem? Ja, ich will unbedingt das machen. Ich fühle mich irgendwie nicht ganz so gut dabei. Ich sage, ja, okay, du leitest einen Hauskreis, du bist in der Gemeindeleitung, du bist dabei, drei verschiedene geistliche Bücher zu gleicher Zeit zu lesen. Ich komme nach oben, bevor sie sich hinlegt zur Mittagszeit, liest sie ihr geistliches Buch, ihr Andachtsbuch. Abends, bevor sie ins Bett geht, liest sie in den Andachtsbuch. Also sie hat nicht zu wenig geistliche Input, das ist das nicht. Sie beschäftigt sich sehr mit der Bibel und sie hat sehr viel geistige Input. Ich gehe in die Küche, sie kocht, sie hört eine Predigt nebenbei. Ja? Also das ist nicht das Ding. Aber ich will unbedingt meine 20 Minuten morgens früh meine Andacht machen. Und wir aßen dann zusammen dann da und ich sage, mein Schatz, ich möchte gerne ein Abkommen mit dir machen. Ich möchte gerne einfach mal vorschlagen, 2 Wochen lang möchte ich dir verbieten, morgens früh Andachten zu machen. Also ich möchte dieses Zwang von dir wegnehmen, das tun zu müssen. Hiermit sage ich, hat dein Ehemann 2 Wochen lang bist du erlöst, diesen Andacht morgens früh zu machen. Und sie sagt, oh vielleicht, aber dann würde ich unbedingt 2 Wochen lang das machen müssen. Ich sage, ah, wir reden doch mal 2 Wochen darüber, ja? So, und sie sagt, okay, gut, ich lasse mich darauf ein. Am nächsten Tag, was macht sie? Sie macht ihre Andacht. Ja, weiß ich nicht, ob länger, sie hat es einfach, Mensch, ich hätte so eine Freude, das Andacht morgens zu machen. Ich sag, siehst du, manchmal, wenn wir etwas tun müssen, tun wir es nicht. Und wenn wir etwas nicht tun sollen, umso reizvoller wird es. Und das ist das Gesetz. Das Gesetz fordert uns heraus, etwas zu tun. Wir sollten es nicht tun, aber plötzlich wird es begehrenswert. Und dafür ist das Gesetz da, immer wieder. Aber die Menschen, die im Glauben leben, die Menschen, die vom Heiligen Geist geführt werden, die Menschen, wo das Gesetz nicht mehr Macht hat, uns zu Ungehorsam zu führen, beziehungsweise unser schlechtes Gewissen zu machen, weil wir doch fast alles geschafft haben und doch nicht alles. Wenn wir im Geist leben, dann ist dieser Reiz zu Ungehorsam wesentlich geringer. Und wenn wir aus dem Glauben leben, bekommen wir diesen Segen, das Gott uns durch Abraham versprochen hat. Und dieses Segen der Erlösung, weil Jesus Christus selbst den Preis bezahlt hat, weil er selbst uns durch seinen Tod am Kreuz, diese Bestrafung und der Gefangenschaft der Sünde zerbrochen hat. Das ist das, was Paulus uns hier sagen möchte. Eine letzte Geschichte, wahre Geschichte. Bürgermeister der New York City, LaGuardia, 1935, mitten in der großen Depression, hat eines Nachts nicht schlafen können. Er war selbst Anwalt und auch Richter, bevor er Bürgermeister geworden ist, ging zu einem Gericht, auch in New York hat man so, dass so viele Leute da wohnen, dass man Nachtgericht hat, und ging hin und sagte zu den zuständigen Richter, geh nach Hause, ich werde heute Abend das dann machen. Naja, wenn der Bürgermeister sagt, dann tut man das, was gesagt wird. Und er übernahm diese Gerichtsverhandlungen selbst. In New York City ist es normalerweise, Gerichtsverhandlungen dauert zwischen 10 und 30 Minuten. Der Richter hört etwas an, entscheidet, boom, next, boom, next, boom, next. Man hat nicht diese normalerweise Monate hinauszögende Prozesse, sondern das ist zack, zack. Und das sind kleine Dinge normale, kleine Diebstähle, Prostitution, solche Sachen, die einfach mal schnell ein Urteil ausgesprochen werden muss. Gut, er sitzt denn da, dritte, vierte, fünfte Fall, da kommt eine ältere Frau und gegen ihr wird Diebstahl, ist der Schuldspruch, ist der Spruch, denn sie sagt, meine Tochter ist krank, die zwei Enkelkinder haben nichts zu essen, ich kann nicht mehr arbeiten, Depression und ich habe ein Leibbrot gestohlen für meine kranke Tochter und die zwei Enkelkinder. Und der Ladenbesitzer sagt, diese Frau muss bestraft werden, ich bestehe darauf. Und der Richter sagt, in Ordnung, entweder 10 Tage Gefängnis oder $10 Strafe. Und der Richter nahm natürlich $10 aus seiner Tasche raus, legt es hin und sagt, dieses bezahle ich für dich. Und darüber hinaus, weil ich Richter bin, beurteile ich oder bestrafe ich jede Person im Saal, 50 Cent zu bezahlen, da wir in einer Stadt wie dieses leben, in dem eine ältere Frau für ihre Kind und auch Enkelkinder ein Stück Brot klauen muss. Nun, da kam insgesamt $47.50 zusammen. Die Frau ging nach Hause, statt verurteilte und im Gefängnis sitzende Frau, ging sie nach Hause beschenkt mit $47.50. Da waren insgesamt 60 Kleinkriminale im Zimmer, die bezahlen musste, wie auch der Ladenbesitzer selbst musste die 50 Cent abdrücken. Nun, die Geschichte ist folgendes. Ist es nicht bei uns genauso? Eigentlich kommen wir vor Gott und eigentlich haben wir Strafe verdient. Gott hat selbst die Strafe bezahlt. Und nicht nur das, sondern obendrauf kriegen wir was dazu. Wir kriegen ein Leben heute und jetzt in der Fülle. Nicht mehr sind wir unter dem Gesetz und Strafe, sondern wir dürfen jetzt leben in einer Fülle, wo Gott uns beschenken möchte mit all dem, was er Abraham versprochen hat. Er möchte uns geben. Und er möchte uns so gerne geben. Aber wir sind da in unserem Ruderboot und wir sagen, keine Zeit, ich will nicht loslassen. Ja, wir sind dabei, uns selbst irgendwie dann da was zu wursteln. Und Gott sagt, mein Kind, hör endlich damit auf. Mach endlich dein Segel hoch, damit ich dich dahin bringen kann, wo du sein sollst. Lass los, damit ich endlich dich beschenken kann mit dem, was ich schon längst für dich vorbereitet habe. Damit ich endlich so sein kann. Damit du endlich so werden kannst, wie es sein sollte. Gott ist wie der Richter, der wusste, eine Strafe muss bezahlt werden. Und er gab sein teuerstes Geschenk, sein eigener Sohn für uns. Er bezahlte diese Strafe der Sünde. Aber er hat uns nicht nur erlöst von dem Fluch des Gesetzes, sondern auch erteilt mit seine Segen. Er gibt uns ein Leben in Überfluss, wenn wir es nur zulassen. Ein Leben in den Geist Gottes. Und das ist viel, viel besser als 47,50 Euro, was man nur einmal bekommt von irgendeinem Richter. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, danke, dass wir nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes sind. Danke, dass wir selbst nicht mehr das schaffen müssen, nicht mehr selbst irgendwie rudern müssen. Und danke, Herr, dass dieses Geschenk, deine Gnade, nicht nur Juden gelten, sondern uns auch. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist glauben, Herr. Dieses Geschenk annehmen. Und ich habe das Gefühl, Vater, dass viele von uns draußen die Sterne anschauen, die du uns schenken möchtest, und wir sagen, nee, geht einfach nicht, ist unmöglich. Und ich möchte bitten, Herr, dass du uns Mut schenkst, einfach doch zu glauben, dass das Unmögliche für dich möglich ist. Danke. Amen. Bevor wir zum Abend